Herzlich willkommen beim Bergisch IO Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Menschen sind multisensorische Wesen. Sie nehmen ihre Umwelt mit allen Sinnen wahr, verarbeiten aber nur einen sehr geringen Teil dieser Eindrücke bewusst. Das wirkt sich, gerade in Zeiten des digitalen Marketings, auf Kommunikationsmaßnahmen aus. Wie? Darüber berichtet unser heutiger Gast, der Buchautor und Unternehmer Olaf Hartmann. Herzlich willkommen. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo@bergisch.io. Dann mal los.
Tag, Herr Meyer.
Guten Tag, Herr Dehler.
Ist mal wieder soweit. Endlich. Wir sitzen an der schönen Freiheitsstraße. Und ich habe das Gefühl, es ist zum ersten Mal seit langer Zeit blauer Himmel draußen. Also irgendwie vielleicht kommt jetzt doch so langsam der Sommer.
Meinst du?
Ja, ich habe auf jeden Fall frühlingshafte Gefühle. Also quasi zwei Monate zu spät.
Ouch. Okay.
Gerade wenn ich dich sehe.
Muss ich Angst haben?
Ah,
muss mir Sorgen machen?
Ja. Ich habe die Schuhe schon ausgezogen.
zu viel Kino
das
jetzt.
Das ist übrigens ein sensorisches Erlebnis, wenn ich die Schuhe ausziehe. Damit kommen wir dann auch gleich zum Thema unserer heutigen Folge. Mhm. Eine der professionellsten Anmoderationen
ever. Ja.
Unser heutiger Gast beschäftigt sich mit Marketing für alle Sinne. Marketing, sagt er, ist per se multisensorisch. Schließlich sendet jedes Unternehmen permanent eine Fülle von sensorischen Signalen. Was das genau bedeutet, warum Multisensorik häufig unbewusst und zufällig geschieht und unser Gehirn als analoges Organ genau über diese Reize wirklich erreichbar für Informationen ist, darüber sprechen wir heute mit ihm. Als Buchautor und Unternehmer beschäftigt er sich mit den neuropsychologischen Effekten von sensorischen Eindrücken und erklärt, warum digital allein nicht reicht und wie durch Multisensorik Menschen für Botschaften erreichbar werden. Herzlich willkommen, Olaf Hartmann.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Froh, hier zu sein.
Cool. Also man muss ja mal sagen, also ich als, also aus zwei Gründen, warum ich mich besonders freue auf den heutigen Termin. Zum einen, ich als jemand, der schon lange in Agenturen arbeitet, der aus dem Printbereich kommt, endlich einer mal mehr sagt, der sagt, wie war das Zitat? Analog ist das neue Bio, habe ich in einem meiner Vorträge gehört. Und da ist man natürlich, wenn man selbst viel mit Print, mit Haptik gearbeitet hat, ist das natürlich. Das freut einen, wenn auch solche Botschaften dann heute noch rausgehauen werden.
Ja, die letzten 10 Jahre hat man nur was anderes gehört.
Richtig, ganz genau. Und zum Zweiten, wir kennen uns schon länger, oder ich habe auch immer wieder mitbekommen, ich habe es eben schon erzählt im Vorgespräch, ich hatte schon, ich glaube vor 20 oder mehr Jahren, hatte ich meine ersten Jonglierbälle. Die waren von dir, die habe ich geschenkt bekommen und die hat man bei dir gekauft letzten Endes. Und von daher möchte ich gern mal so einsteigen. Also damals Jonglierbälle, heute
Multisensorik.
Wie bist du dahin gekommen? Wie bist du das, was du heute bist?
Ja, das fragen sich meine Eltern auch.
Junge, wir hatten doch Hoffnung.
Ja, also es hat tatsächlich mit dem Jonglieren viel zu tun. Weil meine Karriere hat begonnen in der internationalen Werbung der Bayer AG, habe dort Pharma-Werbung gemacht, habe aber schon zur Zeit, wo ich mit meiner heutigen Frau Patricia in Brüssel lebte, war ich ein begeisterter Jongleur. Habe dort Straßenshows gegeben mit einem Amerikaner zusammen, mit Fackeln und allem, was uns so einfiel. Und ich habe dann allen Menschen in meiner Umgebung immer das Jonglieren beigebracht, weil irgendwie alle fanden das faszinierend. Und ich fand es auch faszinierend, dass alle dachten, das ist unmöglich zu lernen. Ja, und dann nach kurzer Zeit, meistens so nach einer Stunde, konnten die drei Bälle jonglieren. Und das öffnete natürlich sehr viel. Also die waren erstmal sehr glücklich, haben das auch nie wieder vergessen. Ich habe Menschen nach 10 Jahren wieder getroffen, die ich nur einmal für vielleicht in Summe 1,5 Stunden gesehen habe, irgendwo auf einer Party und dem habe ich das Jonglieren beigebracht. Und die kannten mich noch alle.
Ja.
Und die konnten sich auch noch genau erinnern, wo das Ganze geschehen ist und wie das war und erzählten mir dann begeistert, dass sie immer noch regelmäßig jonglieren. Ja. Und aus dieser Beschäftigung damit, wie vermittle ich das Jonglieren möglichst effizient, bin ich dann mit der Lerntheorie sehr eng natürlich in Berührung bekommen. Wie vermittle ich so etwas Komplexes? Und das hat auch viel Verbindung mit dem Thema, was ihr hier in eurem Podcast viel behandelt, nämlich wie lerne ich eigentlich irgendetwas Neues? Und insbesondere neue Dinge, die einen vielleicht auch im ersten Moment etwas verunsichern. So drei Bälle in der Hand, keiner darf auf die Erde fallen. Und eine der ersten interessanten Beobachtungen war, die Menschen, die mit einem Perfektionsanspruch an das Jonglieren rangingen, das waren die, die immer am langsamsten gelernt haben. Und die es teilweise gar nicht gelernt haben, weil sie nämlich die Bälle gar nicht geworfen haben, sie haben sie immer nur festgehalten. Und diejenigen, die relativ frisch und frei die Bälle wirklich geworfen haben und dann aber auch akzeptiert haben, dass sie relativ schnell gefallen sind, sich von diesem fallen lassen, aber nicht haben aus der Ruhe bringen lassen, die haben dann besonders schnell gelernt. Und das hat mich fasziniert und habe daraus eine Methodik dann später entwickelt, wo ich bis zu 1000 Menschen gleichzeitig in circa 30 Minuten, 35 Minuten die ersten Erfolgserlebnisse mit drei Bällen verschaffen konnte und habe mich damals dann von Bayer dann unter anderem mit dem Gedanken verabschiedet, dass es im Kommunikationsbereich mit diesen haptischen Erfahrungen, wovon ich natürlich prototypisch dieses Jonglieren immer in Erinnerung hatte, dass da viel geht. Weil ich habe so eine Pyramide wahrgenommen, so eine Bedeutungspyramide. Also audiovisuelle Kommunikation war immer ganz, ganz toll. Alle wollten immer Fernsehspots machen. Und Doppelseite im Stern oder sowas war auch noch toll. Radio ging auch noch. Schon Dialogmarketing war damals noch so direkt neben den Schweinebauchanzeigen. Ja. Das war sowas ganz Fieses, so irgendwelche Briefe verschicken.
Wurde ja auch Below the Line genannt. Also so ein bisschen so, läuft so ein bisschen
mit. Unterste Schublade.
Genau.
So richtig. Und dann ganz schlimm wurde es dann, wenn es um irgendwelche, zum Beispiel Kontaktgeschenke ging für Pharmareferenten oder Dinge, die auf Messen eingesetzt werden mussten, die sogenannten Werbeartikel oder Giveaways, wie die so schön benannt wurden. Aber wollte sich niemand drum kümmern. Aber wenn dann die Vorschläge, die dann jemand besorgt hat, auf dem Tisch waren, dann liefen immer alle zusammen und die Augen leuchteten. Und schon allein das, einfach meine eigene Empirie, ich dachte so, wenn ich jetzt irgendwas über Marketing und Kommunikation bisher verstanden habe, dann funktioniert diese Verbindung zwischen Information und Emotion ja besonders gut. Und hier ist ein Medium, was bei allen irgendwie so ein Leuchten erzeugt. Alle sind emotional involviert. Aber keiner will sich darum kümmern, das strategisch einzusetzen, kommunikativ. Ja. Da ist also ein brachliegendes Potenzial. Und ich habe das dann unter haptischer Kommunikation so mal definiert. Und das Wort Haptik war damals vollkommen unbekannt. Also ich dachte, das ist die Riesenidee und die müssen wir jetzt alle die Tür einlaufen. Aber naja, es war ein bisschen anders. Es hat etwas länger gedauert. Auf jeden Fall, damit habe ich mich selbstständig gemacht mit einer Agentur, die sich dann mit solchen Medien beschäftigt, wie zum Beispiel diesem Selbstlern-Jonglier-Set, was wir dann erfunden haben, wo man sich in einer Stunde selber das Jonglieren beibringen konnte. Und so bin ich eigentlich in die Selbstständigkeit und ins Marketing gekommen und habe dann am Anfang sehr viel im Event-Bereich, also bei Change-Management-Prozessen war ich häufig involviert, weil es eine sehr, sehr augenfällig, sehr kraftvolle Metapher ist. Also jonglieren zu lernen, das ist genauso wie, wir haben eine neue Strategie und ab morgen macht ihr das und das. Das ist so ungefähr, hier sind drei Bälle, werft die jetzt so in die Luft, dass keiner auf die Erde fällt. Und dann begann ich tiefer darüber nachzudenken, warum ist das eigentlich so? Also, dass es so war, konnte ich beobachten, aber ich wollte besser verstehen, warum das so ist. Und bin dann auf dieses Thema Haptik und Verständnis der Haptik gestoßen und das führt einen trichterförmig auf grundsätzlich, wie nimmt der Mensch eigentlich wahr, wie erinnert er? Und das passiert halt immer multisensorisch, weil wir sind multisensorische Wesen. Und so bin ich dann über einen ehemaligen Professor von mir an die Uni St. Gallen gekommen und habe dann unter anderem, weil ich ihm das Jonglieren beigebracht habe, gesagt, hör mal, das ist doch genauso wie hier Komplexitätsmanagement. Also ja, super, möchtest du vielleicht mal kommen als Referent und schauen, wie das bei uns ankommt. Und so war ich dann da und bin dann auch 7 Jahre geblieben. Und daraus ist dann am Schluss meine Agentur Touchmore entstanden, wo im Namen eingebacken schon steht, worum es geht. Eben die haptische Ausgestaltung von Kommunikation. Und wir machen Dialogmarketing, wir entwickeln Verkaufshilfen. Und im Laufe dieser Beschäftigung parallel dazu machte auch die Gehirnforschung und die Neuropsychologie plötzlich eine Entwicklung durch. Also erstmal das Wort Haptik wurde plötzlich bekannter. Also die ganze Branche, die ganze Werbeartikelbranche hat tatsächlich jetzt auch gelernt, dass es eigentlich keine Giveaways sind, sondern dass es haptische Werbung, die viel Wirkung erzielen kann. Und parallel gab es dann durch die Fortschritte in der bildgebenden Medizintechnik die Möglichkeit, dem Gehirn beim Denken zuzuschauen. Und das wurde dann unter diesem Begriff Neuromarketing, gab es dann einen Boom. Und Dinge, die ich vorher nur sozusagen beobachten konnte, wurden plötzlich durch die Erklärungsmodelle, wir haben in diesen letzten 10 Jahren mehr über das Gehirn gelernt als in den 100 Jahren davor, wurden plötzlich viele Dinge für mich auch verständlich und erklärbar. Mhm. Und ich merkte aber, dafür gab es keine Plattform. Mhm. Und das ist jetzt, ich komme jetzt zum Zirkelschluss. Und das führte dann zur Führung, zur Gründung des Multisense-Instituts. Heute bin ich Geschäftsführer des Multisense-Instituts für sensorisches Marketing. Und das ist eine Marketingberatung, die sich eben rund um die Anwendung dieser Wissensexplosion für die Marketeers kümmert. Das heißt, was heißt das montags morgens am Schreibtisch, wenn ich den Bodenbelag für meinen Messestand aussuchen muss, wenn ich über die Verpackung meines Produkts nachdenke oder über eine neue Dialog-Marketing-Aktion oder über den Media-Mix, wie viel Prozent davon sollte digital sein und wie viel Prozent analog?
Wunderbar. Cool.
Das heißt, Multisensorik ist alles das, was mit Hören und Sehen und Schmecken und Fühlen und Riechen, also mit unseren Sinnesorganen zu tun hat. Und richtig. Kombination daraus.
Richtig. Genau. Und die Multisensorik ist, also im Endeffekt, multisensorisches Marketing ist nichts als erfolgreiches Marketing. Weil am Ende alle Marketingimpulse zielen ja darauf ab, Wertschätzung entstehen zu lassen. Also wir laufen durch die Welt und eine der bahnbrechenden Erkenntnissen war beim Scannen von diesen Gehirnen, dass wenn man sich in den Finger schneidet, dann das Schmerzzentrum aktiviert ist. Das war
Mensch, klasse.
Zum Glück war die Untersuchung da nicht zu Ende, sondern das Bahnbrechende war, dass der gleiche Bereich aktiviert wird, wenn ich Geld ausgebe. Das heißt, für das Gehirn ist das gleiche, ob ich mir den Finger schneide oder Geld ausgebe. Und das, was gutes Marketing macht, es aktiviert das Belohnungszentrum. Und man kann heute in der Röhre wirklich vorhersagen, ob jemand sich für oder gegen ein Produkt entscheidet, indem man einfach den Aktivierungsgrad des Belohnungszentrums gegenüber dem Aktivierungsgrad des Schmerzzentrums anschaut. Mhm. Und dann weiß man, ob derjenige kaufen wird. So. Und wo kommt jetzt diese Aktivierung des Belohnungszentrums her? Natürlich über die Sinne. Mhm. Und da jedes Unternehmen auf irgendeine Weise Signale, Sinnessignale aussendet, ist also jedes Marketing grundsätzlich multisensorisch. Die Frage ist nur, sind die Signale gezielt so ausgestaltet, dass sie die maximale Form der Wertschätzung, heißt Aktivierung des Belohnungszentrums, erreichen oder nicht?
Ich glaube, spätestens im Oberstufendeutschunterricht hat jeder mal diesen Themenbereich Kommunikation und hat dann gehört, dass Watzlawick gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn man das jetzt auf das multisensorische Marketing überträgt, dann denke ich mir so, bedeutet das ja eigentlich, dass ein Unternehmen in allen Dingen, die es tut, also zum Beispiel der Eindruck, wenn ich ins Büro reinkomme, schon multisensorisch kommuniziert. Also, wie riecht's da? Du hast es gerade gesagt, wie ist der Teppichboden auf dem Messestand? Ist es aufgeräumt? Und diese ganzen Sinneseindrücke. Ist das so? Also ist es das, was quasi unser Leben insgesamt bestimmt? Also ich meine, das hat ja nicht nur mit Marketing zu tun, sondern dass wir ein so multisensorisches Wesen sind, dass wir das halt die ganze Zeit bewusst oder unbewusst auswerten.
Wir tun das die ganze Zeit und hauptsächlich unbewusst. Also man kann heute sagen, dass unser Bewusstsein nur 40 Bits pro Sekunde verarbeitet. Also unsere Hörer jetzt auch in diesem Moment 40 Bits pro Sekunde verarbeiten. Und zeitgleich verarbeitet unser Gehirn aber 11 Millionen Bits unbewusst. Das heißt, dann dekodiert zum Beispiel das Gehirn unserer Zuhörer aktuell das Timbre unserer Stimmen und bildet Assoziationen, wie wir aussehen, wie groß oder wie schwer ich bin. Und auch die Körperhaltung hört man ja auch in der Stimme. Und das tun wir automatisch, weil wir permanent Muster abgleichen. Also unser Gehirn ist eine Mustersammelmaschine, weil unser Kopf 2% unserer Körpermasse verbraucht 20% unserer Körperenergie. Das heißt, evolutionär war es sehr, sehr hilfreich, diesen Kopf möglichst wenig zu belasten, weil der hat viel Zucker verbraucht. Und Zucker ist eine Ressource, die früher nicht so frei verfügbar war. Heute ist das anders. Aber es war also evolutionär gut, Abkürzungen zu nehmen. Und Abkürzungen entstehen immer dann, wenn man Muster bilden kann, weil dann kann man sozusagen das Ereignis, was noch auf mich zukommt, auch schneller dekodieren. Und das war hochrelevant fürs Überleben. Zum Beispiel, wenn man durch den Wald ging und dann hörte irgendeinen Knacken. So, Knacken alleine war so mittelrelevant. Knacken und eine schnelle Bewegung aus den Augenwinkeln, das war schon relevanter. Knacken, schnelle Bewegung aus den Augenwinkeln plus Raubtieratmen in der Luft, ja, Das war hochrelevant. Und wer das nicht in Sekundenbruchteilen dekodiert hat, der gehörte nicht zu unseren Vorfahren. Und deshalb sind wir, wie wir alle hier sitzen, sind also Nachfahren von diesen Menschen, die das gut konnten. Und deshalb sind wir alle vom Genpool allein schon sehr gute multisensorische Musterdekodierer. Mhm. Und deshalb sind multisensorische Signale für uns halt nach wie vor relevant und werden aber vollautomatisch dekodiert, eben über diese 11 Millionen Bits-Ebene. Und wenn so ein Muster einmal etabliert ist, das ist sehr spannend, also für die Markenbildung zum Beispiel sehr wichtig, dann kann man das über einen einzelnen Sinn wieder reaktivieren. Also auch zum Beispiel, wir können jetzt einen multisensorischen Podcast hier mal kurz stattfinden lassen. Und zwar, ihr erinnert euch noch an die Grundschule, ne? Wo ihr wart. Wo wart ihr auf der Grundschule? Stadtpark?
Hier am Stadtpark. Stadtpark.
Siepen, okay. Ja. Ihr habt so noch grob dieses, vielleicht euer erstes Klassenzimmer in Erinnerung. Mhm. Ja, so. Und jetzt versetzt euch in die Lage, so zweite Klasse vielleicht. Ihr wurdet morgens von eurer Mama fertig gemacht und zwischendurch hat sie euch morgens auch die Fingernägel geschnitten. Und zufälligerweise seid ihr jetzt die Ersten, da waren ja früher die Idiots, die sind ja ganz heiß drauf, in die Klasse zu kommen. Ihr seid einer der Ersten, die in die Klasse kommt. Und da ist die Tafel, die am Vorabend noch gewischt wurde, diese Kreidetafel. Und da rieselt so leicht der Kreidestaub runter. Und aus einer Laune heraus setzt ihr diese frisch geschnittenen Fingernägel auf diese Kreidetafel und zieht die mit einem quietschenden Geräusch quer über diese, so schon beim Schreiben dieser Szene stellen sich bei mir gerade die Nackenhaare auf. Obwohl ja nichts anderes passiert als Schallwellen, die das Ohr treffen. Aber was passiert ist, dass das Gehirn jetzt diese Schallwellen sozusagen in ihrer Bedeutung dekodiert und alle damit verbundenen Assoziationen sofort reaktiviert. Und das ist für Marken, die das schaffen, sehr, sehr wertvoll. Ja, das kann man auch sogar noch weiterspielen. Denkt an die Farbe Magenta und an die Produktkategorie Telekommunikation. Und dann hört ihr vielleicht auch sofort was, weil das multisensorische Muster der Telekom ist erweitert mit einem Klang. So, und Marken, denen das gelingt, da gibt es eine weltweite Studie von Millward Brown zu, was ursprünglich diesen Begriff multisensorisches Marketing auch auf die Agenda gebracht hat, haben gezeigt, dass Marken, denen das gelingt, die doppelte Kundenloyalität genießen gegenüber den Marken, die nur optisch erkennbar sind. Und da sieht man schon das wirtschaftliche Potenzial, was im multisensorischen Marketing steckt.
Kann man sagen, dass es eine Hierarchie gibt in den Sinnen, also wie unser Gehirn, welche Sinne quasi in einer Reihenfolge verarbeitet werden oder welche Sinne für uns, also ist Geruch wichtiger als Sehen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Also eine Hierarchie, erstmal von der Verarbeitungsmenge gibt es schon eine Hierarchie. Wir sind also Seetiere. Ja, Sehen war fürs Überleben zentral wichtig. Wir mussten Gefahren schnell erkennen, Bewegungen und da unsere deshalb sind zum Beispiel Frauen haben eine bessere Farbwahrnehmung und Männer haben eine bessere Kontrastwahrnehmung, Hell-Dunkel-Effekte. Das war sehr, sehr hilfreich beim Jagen für die Männer und das war sehr, sehr hilfreich beim Sammeln für die Frauen, ja, weil sie so die Früchte halt schneller erkannt haben im Kontrast. Und deshalb ist der wichtigste Sinn ist für uns der Sehsinn für die Orientierung der Welt. Der Geruchssinn ist ein Sinn, der extrem komplex ist und sehr alt und der schon sogar bevor der Sehsinn überhaupt gebildet ist, schon bei den Spermien ist der schon aktiv. Das heißt, die orientieren sich durch Geruch und heute sind die Geruchszellen ist der einzige Ort, wo unser Gehirn an die Außenwelt grenzt. Das heißt, Geruchszellen sind Gehirnzellen. Und dementsprechend reaktivieren zum Beispiel Gerüche extrem tiefliegende Erinnerungen. So, von daher kann man sagen, wenn es um schnelle Wahrnehmung geht, um Aufmerksamkeit, ist natürlich der Sehsinn ganz oben. Wenn es um tiefe Verankerung von Erinnerungen geht, ist zum Beispiel der Geruchssinn extrem wichtig. Und die Haptik spielt da eine besondere Rolle und die Haptik ist nach dem Geruchssinn, so sagen wir mal, wenn die Befruchtung stattgefunden hat und der Embryo sich entwickelt, ist die Haptik der erste Sinn, der sich entwickelt. Ja, also es gibt auch auf der Welt gibt es keine Lebewesen ohne ein haptisches System. Selbst eine Amöbe hat ein haptisches System. So ist es also der erste Sinn, der sich wirklich ausbildet komplett. Und es ist der letzte, der uns verlässt. Und wenn man sich überlegt, man kann ohne den Sehsinn leben, man kann ohne Geruchssinn leben, man kann auch ohne Gehörsinn leben, aber ohne Haptik kann man nicht leben. Und so ist die Haptik also mehr oder minder stellvertretend auch mit dem Begreifen der Welt. Das ist in unserer Sprache ja auch schon abgebildet. Also wir begreifen, kommt von greifen. Und das ist jetzt wiederum auf unser Thema kommunikativ sehr, sehr wichtig, weil wir leben in einer optisch und akustisch überkommunizierten Zeit. Es erreicht uns eigentlich zu viel. Mhm. Ja. Das, was uns erreicht, wird aber immer mehr angezweifelt. Wir haben alle einen eingebauten Werbefilter. Ja, wir sind alle skeptisch. Die Worte höre ich wohl, allein der Glaube fehlt mir. Ja, oder, oh, sorry, da habe ich mich versehen. Aber habt ihr im Freundeskreis schon mal gehört, oh, sorry, da habe ich mich verfühlt?
Verfühlt.
Genau. Ja, sagt man nicht. Ja. Und weil man das nicht sagt, dann verweist es darauf, dass man das als Zusammenhang auch nicht kennt. Das heißt, das, was ich fühle, scheint nicht mit der, also scheint mit der Wahrheit eng verknüpft zu sein. Und die Haptik ist also in dem Sinne unser Wahrheitssinn. Und wenn wir also Produktversprechen oder Markenversprechen glaubwürdig machen wollen, dann, du sprachst von der Hierarchie der Sinne, dann ist die Haptik, schlägt alles. Weil, wenn ich es einmal gespürt habe, ist es die Wahrheit. Die Optik ist ganz wichtig, um überhaupt grundsätzlich Aufmerksamkeit auf mein Produkt, meine Botschaft zu lenken. Und wenn ich es dann schaffe, das Ganze auch noch erlebbar zu machen, dann habe ich sozusagen sehr viel erreicht und viel gewonnen im Sinne vom Aufbau von Vertrauen.
Ja. Was dann in der Konsequenz bedeutet, dass wenn ich eine Marketingmaßnahme entwickle, im Endeffekt die Darreichungsform, das Medium, ganz zentral darüber entscheidet, wie das Gehirn die Botschaft hinterher verarbeitet. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Radiospot höre oder ob ich ein haptisch, ich sag mal, aufgeladenes Mailing bekomme oder ob ich irgendwo einen Banner sehe.
Korrekt, das ist richtig. Also das hat ja schon Marshall McLuhan in den 60er Jahren erkannt, dass the medium is the message. Das heißt, der Kanal, über dem ich eine Botschaft erreicht, färbt die Botschaft selber. Und das muss man natürlich bei der Ausgestaltung von Marketing auch berücksichtigen. Das heißt, Kontakt ist nicht gleich Kontakt. Wie gesagt, uns wurde die letzten 10 Jahre erzählt, das sei so. Ja, und weil man ja nur den 1000er Kontaktpreis misst. So, und da ist digital einfach die Killer-Applikation. Also billiger als digital. Insbesondere, wenn man auch alle Zahlen einfach so für bare Münze nimmt. Alle Page-Impression, alle Klicks. Also wenn die Hörer mal Lust haben, können sie bei YouTube mal Click-Farm eingeben. Und sich dann über ja eine chinesische oder malaiische Click-Farm besuchen. Ja. Und Click-Farms, da sind dann ganz viele Mobiltelefone an der Wand, die von Computern gesteuert werden. Und da können dann Website-Betreiber, die gerne viele Ad-Impressions verkaufen wollen, viele Klicks, die, wenn man auf die Banner klickt, dann abbrechenbar sind, da kann man dann 300.000 Klicks dort bestellen. Mhm. Wie viel Werbewirkung dabei rumkommt, kann dann jeder selber für sich entscheiden, ob man Richtung Bots sein Marketing ausrichtet oder Richtung Mensch.
Also das, genau, da sind wir ja bei dem Thema. Ich war jetzt vor 2 Wochen, war es glaube ich der E-Marketing Day in Aachen. Eine Veranstaltung, viele Vorträge, viele Aussteller, wo ja letzten Endes aber dir jeder versucht zu vermitteln, mach's nur richtig im Netz, also mach die richtige Suchmaschinenoptimierung, erzähl die richtigen Geschichten und du kannst eigentlich alles erreichen. Also ist natürlich auch ein Extrem klar, dass die Branche von sich behauptet. Aber vielleicht mal jetzt zurückgeführt auf das, was du jetzt eben über das, was in unserem Gehirn vor sich geht. Was passiert bei digitaler Kommunikation, die ich nur sehe, vielleicht höre. Aber wo ist der Unterschied? Also wie muss man das einordnen?
Ja, also grundsätzlich, damit ich jetzt nicht falsch verstanden werde, also digital, auch digitale Kommunikation kann extrem effizient sein und man kann, es kann für bestimmte Firmen die Entscheidung sein, 90% seines Mediamix in digital zu investieren, kann die richtige Entscheidung sein. Aber was aktuell passiert, ist reflexhaft aus diesem sozusagen guruhaften Gepredigte, also diese Predigten, die wir 10 Jahre gehört haben, dass digital alles löst. Also Mark Zuckerberg, nur mal als Beispiel, vor 10 Jahren hat prophezeit, Facebook, seit der Erfindung von Facebook, das ist das Ende der unterbrechenden Push-Werbung. In Zukunft wollen Konsumenten nur noch auf Augenhöhe Gespräche führen mit Marken. Ja? Und Content ist King. Ne? Das geht dann in diese Richtung, was du gerade gesagt hast. So, und jetzt schaut man sich mal das Geschäftsmodell von Facebook an. Womit verdient Mark Zuckerberg heute seine Milliarden? mit unterbrechender Push-Werbung. So, und da gibt's eine ganze Reihe von Prophezeiungen, die in diesem kommunikativen Bereich passieren. Und ich komme gleich auf den Punkt zurück, was passiert im Gehirn. Aber nur einmal fest, um das festzuhalten. Unsere Branche leidet ja so ein bisschen an Amnesie. Ne? Also man vergisst ja immer das, was letztes Jahr noch als der Must-Trend des Jahres postuliert wurde und was hat's dann wirklich bewirkt. Und da haben sich viele dieser digitalen Heilsversprechen einfach nicht erfüllt. Ja, digital löst nicht alles. Und jetzt kommen wir dazu, warum ist das so? Und das hat unter anderem damit zu tun, dass der Kanal selber natürlich die Botschaft färbt. Und der Kanal Internet kann man sich ja selber mal hinterfragen, was ist denn in meinen 11 Millionen Bits, also was ist denn da eigentlich abgespeichert? Das ist immer die Statistik der Umwelt. Das heißt, das, was ich wiederholt erlebt habe. So, und was ist die Statistik der Umwelt beim Internet? Das Internet ist billig bis umsonst, ist schnell, flackernd, ja, aufregend, aber auch unzuverlässig. Ja. So, und jetzt gucke ich mir an, diese Botschaft ist eingebacken im Kanal. Und wenn ich jetzt langfristige Markenbildung erreichen möchte, dann merkt man schon, dass diese Botschaft, dass dieser Kanal vielleicht gut funktioniert, wenn das Vertrauen schon da ist. Dann bringe ich die Botschaft schnell und effizient an den Empfänger und kann ihm vielleicht diesen letzten Kick geben. Also, und was da vergessen wird, ist, dass das Digitale konvertiert sehr gut, wenn vorher sauber Markenbildung und Markenvertrauen aufgebaut wird. Also digital pflückt die Früchte vom Baum des Markenvertrauens, aber trägt ganz wenig dazu bei, den Stamm gesund zu halten, also die Wurzeln zu stärken. Weil der Kanal selber im Gehirn halt bestimmte mentale Konzepte aktiviert. Ja. Und das merkt man in dem Moment, wo man da gibt's ein berühmtes Experiment von einem Journalisten der Washington Post. Der hat Joshua Bell, den Geiger, mit seiner 2,5 Millionen teuren Stradivari in Washington in die U-Bahn gestellt und hat gesagt, ich schenke der Welt Schönheit zurück und ich werde den besten Geiger der Welt hier jetzt in dieser U-Bahn spielen lassen. Und das Projektteam hat dann diskutiert, müssen wir jetzt irgendwie die Polizei alarmieren, weil ich meine, der kostet normalerweise $110 das Ticket und ist ausverkauft 6 Monate wahrscheinlich, wenn der in der U-Bahn spielt, dann wird es einen riesen Menschenauflauf geben, dann verstopft das wahrscheinlich alles, das ist dann wahrscheinlich sicherheitsrelevant. Sie haben sich am Schluss dann dagegen entschieden und es gibt im Netz tatsächlich eine Aufnahme, 45 Minuten Joshua Bell in der U-Bahn in Washington und er hatte in Summe 32 Zuhörer über die Dreiviertelstunde und hat durchschnittlich $1.10 oder sowas verdient. So, und woran liegt das? Weil der Frame, U-Bahn und der Zeitpunkt, wann er gespielt hat, nicht anschlussfähig war an die Ziele der Menschen und die Qualität, die er ja definitiv hat, die Stradivari hat die Qualität, sein Spiel hat die Qualität, wurde nicht wahrgenommen. Und da sieht man, dass man grundsätzlich sagen kann, es gibt gar keine Qualität, außer die Wahrnehmung der Qualität. Und diese Wahrnehmung von Qualität ist sehr stark vom Kontext abhängig. Und dieser Kontext ist natürlich auch der Medienkanal, in dem mir die Botschaft begegnet. Und da macht es halt einen Unterschied, ob ich in einer Medienmarke wie Spiegel eine Anzeige sehe oder in als Banner-Ad auf einer Katzenwebsite. Ja. Das ist ein Unterschied vom Kontext her. Und das ist, ja, glaube ich, intuitiv verständlich. So, und das verarbeitet unser Gehirn halt, genauso wie ich gerade sagte, durch diese Framing-Aspekte. Und dann kommt hinzu, dass es natürlich ein einfach sensorisch reduzierter Kanal ist. Man kann bis heute noch keinen Handschlag per E-Mail schicken.
Ja.
Und wir sitzen hier auch jetzt als Menschen zusammen und es ist einfach eine reichhaltigere Erfahrung. Man spürt natürlich den anderen auch viel, viel mehr und das gilt natürlich auch für Marken. Und das ist auch der Grund, warum Messen nach wie vor nicht ausgestorben sind. Die Menschen kommen von weit her, fliegen aus Australien nach Frankfurt, um auf einer Messe auf Menschen zu treffen. Wenn digital die gleiche Informationsqualität hätte wie die reale multisensorische Begegnung, dann könnten die sich die Reisekosten sparen. Das war auch eine Weile so prophezeit. Es wird in Zukunft mit Second Life und digitalen Marktplätzen, die Messen werden alle sterben. Und es ist nicht passiert.
Genau.
Du hast in einem Vortrag, den wir uns zur Vorbereitung angeguckt haben, vom digitalen Kater gesprochen. Also dass jetzt so ein bisschen so eine Ernüchterung eingetreten ist, dass eben doch diese digitalen Kommunikationskanäle nicht alles das halten, was sie da eigentlich versprechen. Richtig. Und da gibt's ja eigentlich, da gibt's auch Beispiele, da packt man sich schon an den Kopf. Ne? Also du hast da sowas berichtet von Procter & Gamble, da habe ich gedacht, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Magst du das vielleicht einfach mal erzählen? Weil ja, ich glaube, das illustriert das sehr schön.
Ja, also meine These ist da, dass wir wirklich die letzten 10 Jahre in einem Art digitalen Rausch kommunikativ verbracht haben. Ne? Und dieser Rausch war aufgrund eines Übertragungsfehlers. Und zwar das, was wir im Prozessbereich, zum Beispiel im Fertigungsbereich, ERP-Systeme, ist digital die Killer-Applikation, keine Frage. Das hat die Welt revolutioniert. Geschäftsmodelle, also über Search und eben der Online-Handel, der ist auch revolutionär. Und dann gab es den Übertragungsfehler. Das, was revolutionär in den Prozessen ist, muss auch revolutionär für die Kommunikation sein. So, und dann haben die großen Markenartikler auf eine massive Weise in diesem digitalen Rausch ihr Budget verlagert. Und ja, und da kam dann, wie wir das selber kennen, wenn wir ein bisschen über unseren Durst bechern, dann jetzt langsam kommt der digitale Kater. Und einer der Phänomene davon war von Procter & Gamble, die 100 Millionen Euro aus ihrem Mikro-Targeting-Bereich aus Facebook abgezogen haben. Nicht Euro, 100 Millionen Dollar, um korrekt zu sein, und haben 6 Monate später am Point of Sale gemessen. Was ist mit den Marken, die wir vorher da beworben haben, passiert am Point of Sale? Und das Ergebnis war? Nichts. Keine negative Entwicklung. Haben genauso viel verkauft wie vorher. Okay, dann schauen wir uns unsere Marken-KPIs an. Also wie ist unsere Markenkraft, Bekanntheit und all das. Was ist da passiert? Nichts. Das heißt, ich habe aus einem Kanal 100 Millionen Dollar abgezogen und spüre sozusagen unterm Strich nichts. Dann frage ich mich, was habe ich denn eigentlich vorher gekauft für diese 100 Millionen Dollar? Welche Leistung habe ich denn da gekauft? Das ist doch der Kanal der Zukunft, der alles lösen wird. Und ne? Und da gab es ein sehr schönes anderes Projekt noch von Pepsi, das hieß das Pepsi Refresh Project. Und da hat Pepsi ein Jahr, vielen Dank Pepsi, uns den Beweis geliefert, was eigentlich passiert, wenn man diesem Heilsversprechen glaubt und sagt, die Zukunft wird nur noch digital sein. Die haben ihr gesamtes Budget in die digitalen Kanäle verlagert und dort das Pepsi Refresh Project mit beworben und dann nur ein bisschen Print noch gemacht und das restliche Unterstützungsmaßnahme nur, um die Leute dann online zu führen. Das Ergebnis war am Ende des Jahres phänomenal erfolgreich. Das heißt, 70.000 neue Twitter-Follower, mehrere 100 Millionen Retweets, Likes, Facebook, alles großartig. Haben sich gegenseitig auf die Schulter geklopft und gesagt, das haben wir echt super gemacht. Und dann haben sie an der Kasse auch mal nachgemessen und hatten am Ende des Jahres 6% weniger Umsatz. 6%. Das ist für Pepsi in Amerika mehrere 100 Millionen Dollar. Das heißt, ich habe mit der Verlagerung meines Budgets mir selber mehrere 100 Millionen Dollar weniger Umsatz erkauft. So, und das zeigt eben genau dieser Rausch, der da herrschte, und jetzt langsam wachen immer mehr dazu auf, und es braucht wieder so ein, sagen wir mal, gesundes Augenmaß und auch ein tieferes Verständnis, wie die einzelnen Medienkanäle zum Marketingerfolg beitragen. Und da sind wir jetzt aktuell. Und eine interessante Erkenntnis dabei ist, dass totgesagte Kanäle, wir haben ja in unserer Marketingbranche, kennst du ja auch, viele Prophezeiungen gehabt. Nach der Erfindung des Fernsehens war Radio natürlich tot. Wir wissen ja, heute gibt es ja kein Radio mehr. Ja, also ist ja tot. Nach der Erfindung der Videokassette sind natürlich auch alle Kinos gestorben. Ja, das ist ja.
Ist ja, man kennt ja die weit, Bauruine, die jetzt
ja, die Bauruine, die eröffnet wurde. Und so war es ja auch eben. Das Internet wird zum Tod von Print führen. So, und da gibt es aktuell erstmal, Print ist quietschlebendig. Es sind bestimmte Printformate natürlich gestorben, wo das Internet bessere Funktionalität lieferte. Zum Beispiel diese Kleinanzeigen, kennt ihr die noch von der Tankstelle, diese Kleinanzeigenblätter, wo man die lokalen Kleinanzeigen, ja, die gibt es natürlich nicht mehr, die hat eBay ersetzt. Aber Gruner und Jahr, Beef, Landlust, Zeit, das Zeit, die Wochenzeitschrift Zeit hat Rekordauflagen, Landlust bewegt sich Richtung 1 Million. Es gibt diese neuen Persönlichkeitsmagazine, Gruner und Jahr, die alle sich hervorragend verkaufen. Beef, Kochen für Männer, hat gerade seinen Copypreis auf 12 € erhöht. Also bald ist das fast wie ein Buchpreis. Das heißt, Print ist quietschlebendig und funktioniert hervorragend. Und jetzt kommen die ganzen Digitalplayer an ihre Wachstumsgrenzen. Mhm. Zalando bringt plötzlich ein Kundenmagazin raus. Mhm. Airbnb bringt ein Kundenmagazin raus. Und viele Digitalplayer fangen an, in physisches, in Print-Dialog-Marketing wieder zu investieren, weil sie digital an ihre Wachstumsgrenzen stoßen. Sie kriegen einfach nicht mehr Kunden dadurch. Sie pumpen mehr Geld rein und kriegen nicht mehr raus. Mhm. Und diese sinkende Kampagneneffizienz, das ist etwas, was jetzt aktuell den Leidensdruck so erhöht hat, dass dieser digitale Kater kommt und dadurch wieder so ein bisschen hoffentlich, ja, oder na, ich muss diese Hoffnungen einschränken. Ich glaube, es wird immer noch eine Weile weitergehen, weil der Mittelstand jetzt gerade erst ankommt. Der Mittelstand ist ja so, Procter & Gamble ist ja Vorreiter, und jetzt kommt der Mittelstand an und sagt, wir müssen auch Social Media, super wichtig für uns, wir müssen jetzt die ganzen Budgets da rein verlagern. Ja.
Wobei ich, ist ja noch ein anderer Aspekt. Also wenn wir davon reden, Produkte zu verkaufen, deine Beispiele haben das ja gezeigt. Auch das war die Diskussion auf diesem E-Marketing Day. Wo ist denn wo sind denn die Unternehmenswerte? Also wir haben ja auch hier, wir haben ja auch mehrere Gesprächspartner schon gehabt in unserem Podcast, wo es darum geht, wie baue ich die Unternehmenskultur auf? Wie definiere ich Unternehmenswerte? Und gerade im digitalen Bereich sehe ich das auch eher skeptisch, wie ich mit so einem Medium digital, online versuchen, oder wie viele Unternehmen versuchen, ihre Unternehmenswerte, naja, rüberzubringen, was aber überhaupt nicht gelingt, was überhaupt vielleicht sogar gar nicht gelingen kann, weil wofür steht ein Unternehmen und kann ich es vielleicht fühlen, das Unternehmen, muss ich es fühlen, um ein Unternehmen auch wirklich zu verstehen, muss ich Menschen davon kennenlernen, funktioniert zwar nicht immer, aber ich brauche doch eigentlich andere Werte als allein über beispielsweise eine Webseite meine Unternehmenswerte zu vermitteln. Und was dazu führt aus meiner Sicht, wenn man sich Webseiten anguckt, dass diese Wertelandschaft total verödet. Da hast du Qualität, da hast du Flexibilität, da hast du, ja, wir arbeiten agil, wir sind teamorientiert, aber da kommt nicht viel mehr, weil ich glaube, dass das Medium digital online eigentlich auch nicht viel mehr vermitteln kann. Weil ich vielleicht noch auch andere Kanäle auch hier benötige, um Werte auch wirklich glaubhaft zu vermitteln und erlebbar zu machen.
Genau, es ist ein Kanal, ist ein Instrument. Es ist ungefähr zu sagen, die Oboe ersetzt das gesamte Orchester. Ja, so ist es nicht. Ja. Und die Website hat trotzdem eine ganz wertvolle Funktion. Ja, absolut. Ne? Natürlich, kein Unternehmen kann sich heute erlauben, ohne Website zu agieren, weil es wie eine Visitenkarte im Netz ist. Aber die Frage ist da, sage ich, dass ich innovativ bin? Oder lasse ich die Menschen spüren, dass ich innovativ bin? Das ist der Unterschied. Und da sind wir auf dieser Ebene, ne? 40 Bits, also ich argumentiere und sage, dass ich, dann haben es alle gelernt, aber keiner glaubt mir. Mhm. Und wenn ich die Leute es spüren lasse, dass ich innovativ bin, dann ist es abgespeichert. Das ist auch wiederum aus der Gehirnperspektive wieder interessant. Wir haben in unserem Gehirn zwei Formen von Gedächtnis. Wir haben ein episodisches Gedächtnis und ein semantisches Gedächtnis. Okay. Der Unterschied ist der, Paris ist die Stadt der Liebe, oder?
Habe ich gehört.
Woher weißt du das?
Gute Frage. Ich war nämlich noch nicht da.
Ja, ich dachte, du warst noch nicht verliebt. Ja? Liebe Grüße an Sandra.
Also für mich ist auch Remscheid die Stadt der Liebe, aus dieser Sicht.
Genau. Ja. Für mich auch. Aber das ist ein Beispiel. Ja. Man hat Quellenamnesie. Man weiß gar nicht, wo man das her hat. Das hat man durch Filme gelernt. Das hat vielleicht irgendjemand hat seine Hochzeitsreise dahin gemacht. Es ist kulturell gelernt. Es ist im semantischen Gedächtnis, also im Bedeutungsgedächtnis abgespeichert. Und das ist das ultimative Ziel von Marken. Ja, und das, wie du gerade reagiert hast, ist genau die richtige Antwort, wenn man die Leute fragt, die Firma XY ist ein super Telekommunikationsanbieter. Die sind top. Ja, woher weißt du das? Hat mir ein Freund erzählt. Weil für das Gehirn ist das der erste Ausweg. Ja, sozusagen, wenn Quellenamnesie da ist, ich weiß gar nicht, wo ich es gelernt habe, das muss mir jemand erzählt haben. Genau. Ja, so, und da entfaltet sich die Markenkraft. Und der zweite Punkt ist unser episodisches Gedächtnis. Da wissen wir genau, was passiert ist und was wir daraus sozusagen abgespeichert haben. Das episodische Gedächtnis ist aber grundsätzlich immer hinterfragbar. Also ich frage mich, kann ich das, was ich da gelernt habe, glauben? Und das semantische Gedächtnis wird nicht mehr hinterfragt. So, und Erfahrungen, Erlebnisse prägen das semantische Gedächtnis. Ohne dass die Leute sich daran erinnern können, dass sie das Erlebnis gemacht haben, verändert sich plötzlich die Wahrnehmung von der Qualität. Alle versprechen Qualität, aber der Wettbewerb ist dann, wem glaube ich denn das Qualitätsversprechen am meisten? Alle sprechen von Innovation, Aber wem glaube ich denn? Mhm. Und da ist es halt, ist genau das, was du sagst, aber das kann auch mit einer Website sein. Das kann eine Website sein, die sozusagen implizit über die 11 Millionen Bits durch ihre Farbigkeit, durch die Interaktion, die dort stattfindet, durch die Aufbereitung der Navigation, Codes aktiviert, die wiederum mir sagen, wow, die sind aber innovativ. Und das sage ich dann, aber das lese ich nicht irgendwo, wir sind innovativ.
Genau.
Und die Firmen, die auf alternative Kanäle setzen, zum Beispiel die Chance haben, im B2B-Bereich mit Events zu arbeiten, auf Messen oder Kundenveranstaltungen oder auch nur der persönliche Kundenbesuch, haben große Vorteile, dieses semantische Gedächtnis bezogen auf eine Marke massiv, stark, positiv aufzuladen. Ja, und das war, habe ich die Frage richtig verstanden?
Ja, alles gut.
Okay, wunderbar. In diese Richtung ging das. So, und insofern muss man sagen, Internet, super wichtig, super toll, aber in den letzten 10 Jahren überverkauft und man muss mit einem gesunden Augenmaß sagen, was brauche ich da? Und ganz klar, jeder braucht eine Website.
Das bedeutet aber im Endeffekt auch, dass alle Kanäle eben auch negativ auf meine Kommunikation sich auswirken können. Das heißt, wenn ich eben den Kanal nicht richtig wähle, dann kann das eben sein, ich glaube, du hattest das Beispiel einer Bank, die dann sich mal die 12.000 oder so Werbeplätze angeguckt hat, auf denen sie so gebucht wurde, gemerkt hat, dass 98% eigentlich nicht zu ihrem Portfolio passen und im Endeffekt nicht nur nichts gebracht haben, sondern wahrscheinlich sogar eher schädlich für die Markenwirkung waren. Und das kann einem aber auch in jedem Kanal passieren, oder?
Also das ist keine
reine Digitalproblematik.
Genau, oder? Richtig. Ja. Das kann jeder Kanal und man muss immer die sogenannte Kongruenz, also die Passung zwischen meiner Botschaft und der eingebackenen Botschaft des Kanals beachten. Und da machen tatsächlich gerade viele Marken viel verkehrt. Zum Beispiel auch Top-Luxusmarken wie Hermes und Chanel gehen plötzlich sehr stark in Display-Anzeigen im Internet, weil sie sagen, wir müssen uns verjüngen, wir müssen unsere jüngere Zielgruppen erreichen und all das. Und vergessen dabei, dass eine der Haupttreiber der Attraktivität dieser Marke die Exklusivität ist. Dieses nicht erreichbare und dass der flackernde Internetkanal auch eingebacken schon ihr eigentliches Markenversprechen zumindest, also wenn es neutral ist, ist alles gut, aber teilweise auch, was du sagst, eben auch negativ beeinflusst.
Ich hatte letztens auf Instagram, bekam ich plötzlich Werbung für einen Rolls-Royce. Und dann habe ich erst gedacht, super, die Targetierung funktioniert. Ich bin ein zukünftiger Rolls-Royce-Kunde und habe mich gefreut, dass in meinem Leben noch so großartige Fahrzeuge bevorstehen, weil wahrscheinlich weiß Mark Zuckerberg mehr über mich als ich an der Stelle. Ja. Und dann habe ich gesagt, eigentlich vollkommener Schwachsinn. Richtig. Also auf Instagram für ein Rolls-Royce in so einer Black Edition mit, ich sag mal, der Hip-Hop-Kultur nahestehenden Protagonisten zu zeigen. Das hat mein Bild von die Queen gleitet smooth durch die Londoner Innenstadt, um die Parlamentseröffnungsrede zu halten, irgendwie doch. Das hat kognitive Dissonanz bei mir erzeugt. Das war nicht das Bild von Rolls-Royce, was ich im Kopf hatte.
Genau.
Und ich glaube, das ist genau das, was du meinst.
Das ist genau das. Und was diese Marken dabei vergessen, ist, dass sie darum ringen, sich zu verjüngen. Aber sie müssten einfach Geduld haben, weil sich nämlich die Motive und Ziele der Menschen verändern mit dem Alter. Und die Attraktivität der Marke von Rolls-Royce, die ist gar nicht relevant mit Anfang 20. Außer ich bin der Sohn eines russischen Oligarchen. Ja, das heißt, wen umwerbe ich denn hier eigentlich? Und was ist eigentlich die Belohnung, die psychologische Belohnung eines Rolls-Royce später? Es ist dieses Gefühl, I have arrived. Und ich kann der Welt zeigen, dass ich angekommen bin. So, und da möchte ich aber genau das Gefühl haben, dass ich mir etwas leisten kann, was sich die anderen nicht leisten können. Das heißt, der geringe Zugang, der exklusive Zugang dazu ist viel, viel wertvoller. Und wenn ich am Anfang zu viel Kommunikation in frei verfügbaren Medien mache, dann schade ich dadurch dem eigentlichen Versprechen, was später nämlich kauftreibend ist, nämlich das ist etwas wirklich Exklusives für eine ganz gezielte kleine Zielgruppe.
Das heißt, es wird dann eigentlich zu so einem Commodity, auch in der Wahrnehmung derjenigen, die es sich eigentlich wirklich leisten können.
Ja,
weil der dann denkt, naja, wenn jeder Hip-Hopper da draußen angesprochen wird, dann brauche ich als, weiß ich nicht, arrivierter Banker oder Unternehmer mir ja kein Rolls-Royce mehr kaufen.
Genau, das können wir an einem Gedankenexperiment, glaube ich, gut nachvollziehen, wie Chanel-Lippenstifte, ja, am Kiosk am Bahnhof verkauft. Wie hoch wird die Preisbereitschaft, wie lange wird es Chanel schaffen, für einen Lippenstift immer noch 60 Euro zu nehmen?
Ja.
Ja? Da merkt man sofort, dass da was nicht stimmt. Mhm. Aber kommunikativ sind die Marken komischerweise in der Distribution sind sie sensibler als in ihrer Kommunikation. Ja, also der Frame des Distributionskanals wird von dem Vertrieb viel, viel klarer und schneller verstanden, dass das bösartig ist, wenn die Marke in diesem Kontext auftaucht.
Ich würde sagen, bis hierhin haben wir jetzt einen ganz spannenden Bogen geschlagen. Also wo kommt dieses Thema der Multisensorik her und wie funktioniert das und warum geht das digital vielleicht nicht so gut wie in anderen Kanälen? Jetzt würde ich gerne noch, weil das ist ja Martins Hauptanliegen in diesem Podcast, wir müssen mal einen Nutzwert schaffen. Ne? Das ist ganz wichtig. Wir sind ja eigentlich sowas wie für die gute bergische Hausfrau brauchen wir einen Nutzwert. Und da wir keine Rezepte veröffentlichen können, fragen wir dann unsere Gäste, ob sie was in dem Bereich haben.
Red dich rein, ja.
Ich würde
du willst unbedingt Kommentare haben, oder? Egal was für Kommentare.
Genau. Das Eddie News ist
Hauptsache Interaktion. Hauptsache Interaktion. Genau. Es ist mir egal, was sie über mich schreiben. Hauptsache sie schreiben meinen Namen richtig.
Deswegen habe ich mich aber der Stadt Remscheid beschwert, dass sie immer Thomas Dehler statt Tobias Dehler schreiben.
Hausfrauen kochen fantastisch. Direkt. Ja, okay. Mach mal weiter. Ich bin gespannt.
Immer auf die Fresse. Ja, so muss das sein. Das spürt man ja dann auch, weißt du? Das ist sensorisch. Die Frage, die ich mir gestellt habe, schon mal, glaube ich, am Anfang so ein bisschen angeklungen. Wir haben über Rolls-Royce geredet und über Procter & Gamble und viele große Unternehmen. Und du hast gerade gesagt, naja, die im Mittelstand, die ziehen jetzt so nach in der einen oder anderen Entwicklung. Jetzt sagen wir mal, wenn wir aufs Bergische Land schauen, dann haben wir eher eine kleine und mittelständische Wirtschaftsstruktur. Und ich stelle mir jetzt so einen typischen Marketingverantwortlichen, typische Marketingverantwortliche vor. Die hat einen Jahresplan, die muss sich um Messen kümmern, da müssen Kataloge produziert werden, die Website muss aktualisiert werden, müssen Fotos gemacht werden. Und der Chef hat auch immer noch ein, zwei Ideen und könnte man nicht mal was mit Video machen. Sondern jetzt kommt der Hartmann um die Ecke und sagt, also Multisensorik, das ist absolut das Thema. Wie riecht eigentlich Ihr Unternehmen?
Wie riecht eigentlich Innovation?
Genau. Genau. Und dann hätte ich, glaube ich, so ein bisschen auch das Gefühl, muss ich mich da jetzt auch noch drum kümmern. Ja. Also du erhöhst ja quasi immens die Komplexität, indem du jetzt nicht nur sagst, ja, das kommt darauf an, dass es gut aussieht und dass ich es hören kann, wenn es jetzt ein Video ist. Also, dann sagst du jetzt auch, wie fühlt sich's an, wie riecht's und so weiter. Ja. Im schlimmsten Fall noch, wie schmeckt's.
Ja,
also da, vielleicht kannst du einfach
das Bedürfnis nach Struktur.
Genau, so aus der leicht polemischen Frage heraus, wie kann ein Unternehmen wirklich konkret daran gehen, sich über quasi diese Multisensorik ein bisschen klarer zu werden, was für das eigene Unternehmen trägt?
Ja, also erstmal nochmal wiederholt, es ist gar nicht die Wahl, also muss ich das auch noch tun? Mhm. Es muss der Erkenntnis weichen, ich tue es sowieso. Mhm. Das heißt, der erste Schritt vielleicht des multisensorischen Marketings wäre die Analyse, wo sende ich vielleicht sensorische Codes, die negativ sind. Das heißt, das Ausschalten von negativen Codes ist auch Teil des multisensorischen Marketings. Und das ist auch wieder intuitiv gut verständlich. Wenn ich eine Kundenveranstaltung mache und in der Halle riecht es nach Öl oder irgendwelchen Lösungsmitteln, dann ist das vielleicht sensorisch nicht der richtige Code, den ich gerade in dem Moment senden möchte, weil es geht eigentlich um Wertschätzung, um Wärme und all diese Dinge. Und da ist halt so ein technischer Geruch oder so ein sozusagen auch ekelerregender Geruch nicht passend. So, und das macht man häufig auch intuitiv schon richtig. Das heißt, es wird auch schon häufig sehr viel multisensorisches Marketing richtig betrieben, ohne dass die Leute das Wort je gehört haben. Mhm. Ja. Der nächste Schritt, den man dann geht, ist zu sagen, okay, jetzt habe ich das verstanden, dass das gehirngerechter ist. Ja, also multisensorisches Wesen und das funktioniert. Dann muss ich mich fragen, wie will ich denn jetzt die einzelnen Sinne anspielen und wie gelingt mir das? Und muss ich sie immer anspielen? Und da lautet die Antwort, eindeutig nein. Mhm. Ich muss auf die Suche gehen nach konstituierenden Signalen, die für mich relevanten Kauftreiber aktivieren. Mhm. Mal als simples Beispiel, wenn ich Freiheit, also das ist jetzt vielleicht, ja, wir nehmen es trotzdem, weil es schön illustrativ ist. Ich nehme jetzt für eine Produktkategorie, wo das Gefühl von Freiheit ein Kauftreiber ist. Ob das jetzt ein Sportwagen ist, eine Zigarette oder was weiß ich, Fallschirmsprung, egal. Freiheit ist der Kauftreiber. Wenn ich das transportieren möchte, dann überlege ich mir zum Beispiel meine Telefonwarteschleife. Mhm. Wie muss die klingen? So, jetzt mal frage ich, wie klingt denn Freiheit? Und wenn ich diese Antwort, wenn ich die Frage in den Raum stelle, in der Marketingabteilung, dann gibt es wahrscheinlich bei 7 Leuten 6,5 verschiedene Antworten. Mhm. Das heißt, diese archetypische Frage bringt uns nicht weiter. Das hat auch Metadesign damals in einer sehr großen Studie, angelegten Studie untersucht. Wie riecht denn archetypisch Leistung? Und da kam raus nach Kaffee und Pfeffer. Das ist archetypisch der Geruch von Leistung. Heißt das jetzt für Audi, die definitiv auch Leistung versprechen, dass meine Prospekte jetzt nach Kaffee und Pfeffer riechen müssen? Nee, natürlich nicht. Da merkt man, es ist eine Sackgasse. Was brauche ich? Ich brauche dann ein intuitiv für die 11 Millionen Bits verständliches Resonanzfeld. Und dann überlege ich, wie verstehen denn diese 11 Millionen Bits Freiheit? Und dann kommt mir sowas wie die Freiheit des Meeres. Ah, okay. Wie klingt denn die Freiheit des Meeres? Und dann fragt man Leute und dann sagen die entweder Rauschen oder Möwenschrei. Das sind die Top 2 Antworten. Okay. Wenn ich also weiß, ich möchte das mentale Konzept Freiheit aktivieren, weil ich weiß, das ist ein Kauftreiber und ist für meine Marke wichtig, dann weiß ich für meine Warteschleife, könnte ich theoretisch das Resonanzfeld mehr benutzen und dann einen einzelnen Möwenschrei da reinsetzen und danach noch gefolgt vom sanften Rauschen. Dann habe ich direkt schon ein Bild. Jetzt macht das die Konkurrenz, aber mein Kauftreiber in der Kategorie ist ja immer noch Freiheit. Was mache ich denn dann? Dann suche ich ein anderes Resonanzfeld. Dann nehme ich die Freiheit der Berge. Dann höre ich da keine Möwe, dann höre ich vielleicht einen Adler. Oder ich nehme die Freiheit des Weltraums. Da höre ich nämlich gar nichts. Ja, aber da sehe ich vielleicht andere Dinge. Oder ich nehme soziale Freiheit, wie das Gauloise, Liberté Toujours, diese Zigarettenmarke nimmt, und zeige Situationen, wo sich Menschen sozial halt die Freiheit nehmen und sich nicht einschränken lassen durch Konventionen. Und da merkt man, dass die Übersetzung, auch die sensorische Übersetzung, immer über ein Resonanzfeld gehen muss, was schon gelernt ist von der Zielgruppe. Weil die Illusion, dass wir als Marke, wir sind so unwichtig in dieser Welt, ja, wir finden uns super, super wichtig. Aber der Kunde da draußen, der wird permanent von 1000 Seiten kriegt er Markenbotschaften und alle sagen ihm, ich bin total gut für dein Leben. Den interessiert das alles gar nicht. Das heißt, ich muss möglichst effizient sein und intuitiv verständlich. Und das gelingt mir nur, wenn ich Dinge zum Klingen bringe, die im Kopf der Menschen schon vorhanden sind. Außer ich habe die Zeit wie die katholische Kirche. Ja, die kann dann eigene sensorische Codes schaffen, wie Weihrauch, ne, und ne, Klang und Glocken und all das. Aber das dauert sehr, sehr lange. So, und so muss ich dann hingehen. Also die kleine, was weiß ich, mittelständische Firma sagt sich, okay, als allererstes muss ich mir mal überlegen, was sind denn in meiner Kategorie die Kauftreiber? Die muss ich bedienen. Und dann, was differenziert mich von der Konkurrenz? Und dann habe ich sozusagen ein mentales Konstrukt. Das heißt, ich verspreche Sicherheit, mit einem Genussaspekt und Kontrollaspekt dabei. Ja, das heißt, ich will die Dinge unter Kontrolle haben. Und ausbaufähig sind wir auch, das gibt wiederum Sicherheit, das heißt Skalierbarkeit und so. So, und dann suche ich für dieses mentale Wertekonstrukt, suche ich dann kommunikativ, und das tun auch die Firmen natürlich, das weißt du auch aus deiner täglichen Kommunikationsarbeit, intuitiv ein Resonanzfeld. Mhm. Und für das Thema Leistung kann das zum Beispiel klassischerweise Motorsport sein. Ist leider ein bisschen ausgelutscht, aber nehmen wir mal Motorsport, weil es sich für die Hörer gut übersetzt. So, dann weiß ich zum Beispiel, was für Klänge schon in meiner Warteschleife zu hören sind. Dann weiß ich zum Beispiel, wie der Messestand vielleicht optisch gestaltet wird, was der Bodenbelag auf dem Messestand sein kann. Alles, was dieses Resonanzfeld Motorsport auf möglichst vielen Sinnen aktiviert, macht dann meine Botschaft von Leistung, Beschleunigung, Geschwindigkeit glaubwürdiger. So, und so würde man da rangehen. Und dann hat man 3 Bereiche, die man betrachten kann. Was habe ich davon? Ich kann Produkte damit attraktiver machen. Zum Beispiel über haptische Optimierung werden Produkte nachweislich attraktiver und dadurch steigt die Wertschätzung. Wieder zurück auf den Anfang unseres Gesprächs. Das Belohnungszentrum wird stärker aktiviert und dadurch ertrage ich mehr Schmerz. Und was ist der Schmerz? Der Preis. Das heißt, ich kann Preispunkte verschieben, indem ich sie auf eine besondere Weise verpacke und da mentale Konzepte mit aktiviere, die wertvoll sind für die Zielgruppe. Das heißt, ich kann auf der Produktebene mein Produkt multisensorisch inszenieren, die Verpackung ist wieder Kontext, all das optimieren. Dann geht's in den nächsten Bereich, Kommunikation. Ne, Multisensorik ist gehirngerecht, das heißt, Kommunikation, die ich multisensorisch auflade, ist effizienter. Sie wird schneller wahrgenommen, sie wird besser erinnert, sie ist vor allen Dingen glaubwürdiger, erzeugt mehr Wertschätzung und mehr Kaufbereitschaft. Das, was ich in meinem Buch auch in dieser Arriva-Formel formuliert habe, also Attention, Recall, Integrity, Value und Action. Und dann gucke ich, auf welchen diesen Dimensionen kann ich mit sensorischen Reizen meine Kommunikation effizienter gestalten. Und der letzte Punkt ist, am Schluss wollen wir alle verkaufen. Und das passiert hier in dieser Region sehr, sehr häufig immer noch von Mensch zu Mensch, durch Außendienstbesuche oder persönliche Gespräche. Und dann kann ich durch diesen Filter durch den Zielfilter der Belohnungen, die ich bedienen muss, damit mein Produkt attraktiv wird, und sagen, wie kann ich das spürbar machen? Über Oberflächen, über Haptik, Optik, Akustik. Mhm. Und mit diesem Gedankenmodell hangel ich mich sozusagen da entlang. Und das Interessante ist, du sagtest ja, damit belaste ich die Leute ja noch mehr. Es schafft heute häufig Entlastung, weil es nämlich Geschmacksdiskussionen aushebelt. Weil häufig wird im kommunikativen Bereich viel über Geschmack entschieden. Das gefällt mir besser. Richtig. Oder das gefällt mir besser.
Meine Frau hat gesagt.
Und die mag kein Rot. So. Wenn ich mit dem Zielfilter rangehe, ja, und sage, was ist unser Versprechen? Unser Versprechen ist Energie. Dann ist Rot vielleicht die richtige Farbe. Ja. Ja, weil die 11 Millionen Bits Rot sofort dekodieren und damit Energie verbinden. Mhm. Aus der Statistik der Umwelt. Weil Rot kommt im Feuer vor, ne, die rote Herdplatte. Mhm. Rot ist statistisch verbunden mit Energie. Mhm. So. Und dann hebelt man dadurch ganz viele Geschmacksdiskussionen aus und kommt auch schneller zum Punkt. Und kann immer auf die gleiche Weise über die Dinge nachdenken und gewinnt dadurch dann an Effizienz.
Ich finde, das war sehr konkret.
Absolut.
Da kann man, glaube ich, wie ich immer sage, gut drauf rumkauen und, glaube ich, einfach mal mit offenen Sinnen auch durchs eigene Unternehmen gehen und vielleicht gucken, wo sind solche Aspekte. Mal, ich weiß gar nicht, wie unsere Telefon-Wartenschleife-Melodie klingt. Also so, ne, das sind ja so Kleinigkeiten, die sind dann halt standardmäßig da.
Und, wie schwer sind unsere Prospekte? Ja. Also nur um diese Kraft dieser 11 Millionen Bits nochmal zu illustrieren. Es gab ein sehr berühmtes Experiment, wo einfach die gleichen Bewerbungsunterlagen auf einem schweren Klemmbrett präsentiert wurden gegenüber einem leichten Klemmbrett. Und dann haben die Bewerber, deren Unterlagen auf dem schweren Klemmbrett waren, mit den gleichen Noten und dem gleichen Lebenslauf immer den Job bekommen. Warum? Weil das Gewicht implizit Qualität aktiviert, ja. Das mentale Konzept von Qualität. Mhm. Und das kommt aus der Statistik der Umwelt. Dinge, die schwer sind, sind meistens sehr stabil. Wenn sie stabil sind, erfüllen sie ihre Funktion gut und lange. Mhm. Und wenn wir das auf einen Menschen übertragen, jemand, der gut und lange seine Funktion erfüllt, der ist kompetent. Und ohne zu wissen, warum, wenn man die Leute dann gefragt hat, warum haben sie den jetzt eingestellt, dann sagten die alle, ja, irgendwie hatte ich ein gutes Gefühl dabei. Mhm. Ja. Und rechtfertigen dann, aber gucken Sie doch mal im Lebenslauf, der hat doch die und die Erfahrung und so weiter. Das heißt, man kann festhalten, der Bauch entscheidet und der Kopf rechtfertigt diese Entscheidung. Und das passiert permanent.
Und das zeigt dann eben, dass es auch nicht nur bei physischen Produkten ist, also da kann ich eine ganze, du hast es gerade mit dem Preispunkt so schön gesagt, über Haptik auslösen, sondern es geht eben auch bei Dienstleistungen und bei eigentlich nicht spürbaren Aspekten, also ne, Bewerbung ist jetzt ja eigentlich auch nur, also heutzutage ist ja meistens ein PDF, was man irgendwie...
Genau, dieser Reiz ist tatsächlich weggefallen, kann man nicht mehr senden.
Aber auch das vielleicht ein Ansatz zu sagen, wenn ich besonders herausstechen will und sie wirklich gut mache, dann ist vielleicht eine Papierbewerbung heute wieder überlegen, wenn sie es dann durch die prozessualen Unebenheiten
des Unternehmens schaffen. Wenn die Unternehmen das erlauben, richtig, ja, genau. Aber die nicht tangiblen Produkte tatsächlich haben besonders viel Potenzial, multisensorisch aufgeladen transportiert zu werden, weil denjenigen, denen das gelingt, dann die Qualitäten, die in den Produkten drinstecken, spürbar zu machen, die profitieren von all diesen psychologischen Effekten. Deshalb arbeiten wir mit Touchmore auch sehr stark mit Dienstleistern, also Finanzdienstleister sind viele unserer Kunden, also wir arbeiten für Sparkassen, für Banken, für Versicherungen, aber nur für die Guten. Tatsächlich gucken wir da sehr genau drauf, dass wir hinter den Produkten stehen können, weil es ist extrem mächtig, dieses Instrument. Ne? Und wenn man Qualität spürbar macht, die nicht vorhanden ist, dann ist das nicht gut. Mhm. Leider bei Finanzdienstleistungsprodukten sind das ja Entscheidungen, die ich nur einmal fälle. Das heißt, ich kann keine Statistik der Umwelt aufbauen. Mhm. Ich kann nicht beim nächsten Mal besser entscheiden, sondern ich habe einmal den Vertrag abgeschlossen und der läuft dann für 30 Jahre. Mhm. Das heißt, dort kann man aber sehr, sehr viel auch spürbar machen, was sonst abstrakt bleibt. Ja, also die zum Beispiel Absicherungslösungen, ne, was ist das? Oder die Flexibilität, die ich bekomme. Ja, es gab ein berühmtes Beispiel für die Chancen, die da drin stecken, war, eine Versicherungsgesellschaft war eine der letzten, die zum Beispiel Fondsversicherungen auf den Markt für die Rente auf den Markt brachte. Mhm. Und hat in der Analyse festgestellt, wir haben keinen einzigen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Mhm. Wir haben weniger Außendienstler, das Produkt ist okay, ist ein gutes Produkt, aber eigentlich nicht besser, was am Markt da ist. Was machen wir jetzt? Und dann haben sie gesagt, ja, sollen wir gar nicht auf den Markt damit kommen? Wir waren auch eine der letzten. Mhm. Und dann kam aber aus den Fokusgruppen heraus, dass alle Menschen, die über dieses Produkt nachdachten, immer eine Angst mit sich rumtrugen. Die Angst vor der mangelnden Flexibilität. Weil was passiert denn, wenn ich meine Weltreise machen möchte? Oder was passiert, wenn ich meinen Job verliere? Und dann haben sie gesagt, okay, finanzmathematisch können wir ja eigentlich da auch so Pausenknöpfe einbauen, so dass wir eine flexible Art der Absicherung schaffen. Und wir schaffen die erste flexible Fondsrente. Und nannten die auch noch die Alfonds. Das war die alte Leipziger. Die Alfonds-Fondsrente. Und sie waren innerhalb von kürzester Zeit die dritterfolgreichste Fondsrente am Markt.
Okay.
Weil mental war das Produkt anders positioniert. Und da sieht man wieder diesen Kontexteffekt. Die gleichen Leistungen in einem anderen Kontext präsentiert, sind plötzlich viel, viel kauftreibender. Und das wurde dann natürlich multisensorisch aufgeladen mit Biegefiguren, mit Bleistiften, die man verknoten konnte, mit Kaugummis. Also alles, was Flexibilität transportierte als Erfahrung, wurde kommunikativ eingesetzt. Deshalb verankerte sich diese Verbindung zwischen Flexibilität und diesem Produkt auch in den Köpfen der Makler. Und das ist wiederum wichtig, wenn sie Vorteile gegenüber den Kunden vertreten müssen, dann müssen sie sich daran erinnern können.
Ja.
Und das ist im B2B-to-C-Bereich sehr häufig der Fall. Ob das die Vorteile einer Heizung sind, die transportiert werden müssen über den Installateur, ja, oder eben in dem Fall eine Versicherung.
Cool. Also ich bin begeistert. Mhm. Ist wieder so eine der Folgen, wo, glaube ich, hinterher eine Menge kleiner To-Dos.
Richtig, für mich
abfallen, weil das ist einfach spannend ist, dann nochmal drüber nachzudenken. Wir können jetzt mal eben noch einen kleinen Werbeblock einschieben. Ich habe es am Anfang gesagt, du bist Buchautor und hast im Jahr 2014, aber ich glaube, es gibt mittlerweile Folgeauflagen.
Zweite
Auflage, das Buch Touch herausgebracht, der Haptik-Effekt im multisensorischen Marketing. Ich habe das Buch natürlich damals schon gekauft, aber wie man dann jetzt merkt, an meiner Reaktion gibt es doch ein paar Aspekte, die ich vielleicht nochmal auffrischen kann. Da gehst du dann nochmal sehr viel tiefer drauf ein. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Denke, da kann man sich noch ein bisschen umgucken. Gibt es sonst noch so Tipps, wo du sagst, wer sich mit dem Thema beschäftigen möchte, der kann dich sicherlich direkt kontaktieren, aber gibt es irgendwo noch Quellen oder irgendwas, wo du sagst, da sollte man mal hinschauen, das ist, wenn man sich da so näher einfräsen will, oder ist das Buch die Bibel?
Das Buch ist für das Thema Haptik, ist das tatsächlich, das war das erste Buch, was zu diesem Thema existierte, also können wir mit Stolz drüber sprechen, weil es ist ganz komisch, dass die Haptik in der Marketingforschung, du wirst es auch bestätigen können, ist praktisch nie auf dem Schirm gewesen. Blickverlaufkameras gab's, ne? Farbpsychologie bis noch und nöcher erforscht, und Haptik hat sich niemand mit beschäftigt, und das ist tatsächlich zum Thema Haptik das Werk, aber es gibt natürlich auch es gibt ursprünglich der Urknall wurde ausgelöst von Martin Lindstrom. 2007 ist es, glaube ich, rausgekommen. Brand Sense heißt das Buch. Da ging es um eben multisensorische Markenführung. Das ist so, ja, der erste Aufschlag gewesen. Was ich sonst noch empfehlen kann, alle Werke von Chris Scheier. Codes ist ein sehr, sehr gutes Werk, oder Wie Werbung wirkt. Das sind alles, Chris Scheier ist Neuropsychologe, und wir arbeiten auch eng mit ihm zusammen, weil er auch das Thema implizite Marktforschung sehr, sehr stark vorangetrieben hat in Deutschland. Und dann kann man einfach auch, vielleicht verlinkst du auch ein paar Vorträge von mir oder noch andere Podcasts, die zu dem Thema gelaufen sind.
Das wäre jetzt noch meine Frage, weil du hast dich ja auch als Podcast-Fan geoutet. Mhm. So ein bisschen. Gibt's in die Richtung Podcasts, die
sich dem Thema widmen? Nein, ich denke gerade jetzt durch meine Begeisterung des letzten Jahres darüber nach, dass es tatsächlich vielleicht ein wirkliches Podcast-Thema wäre, was man vorantreiben sollte. Was man sonst grundsätzlich, das Thema, also Verhaltenspsychologie ist sehr, sehr stark von Roger Dooley vertreten. Das ist ein amerikanischer Podcaster, der natürlich in Englisch seine Interviews führt, aber der ist sehr, sehr gut unterwegs, weil das ist ja so eine Gemengelage, weil dieses Thema Multisensorik ist ja eigentlich nur der Kanal, über dem ich Signale erreichen. Und davor geschaltet ist eben das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, das Thema Belohnungsprofile, also funktionale Ziele und psychologische Belohnungen, wie die miteinander verknüpft sind und wie man das sozusagen, was weiß man darüber, was erhöht den Belohnungswert, was vermindert den Belohnungswert. Also diese Verhaltenspsychologie. Und dann, Entschuldigung, der große Meister, Daniel Kahnemann, ja, schnelles Denken, langsames Denken, das ist die Grundlage von allem. Ja, der hat wirklich dieses Feld revolutioniert, und er hat auch als erster dieses System, dieses 40 Bits, 11 Millionen Bits, das System 1, System 2, beschrieben mit seinem Partner Amos Tversky, hat dafür den Nobelpreis bekommen. Als erster Psychologe hat er den Wirtschaftsnobelpreis bekommen, weil seine Erkenntnisse so hohe Relevanz haben in allen Wirtschaftsbereichen. Ja, also Daniel Kahnemann als allererstes.
Wunderbar.
Da ist doch viel Lesestoff Für die nächsten sind nur 1000
Seiten. Ja, so,
genau. Ich wollte gerade sagen, das steht
auch bei Touch ist ein bisschen leichter, genau. Verdaulich.
Wunderbar. Ja, Martin, möchtest du deines
Ich habe schon geraschelt, sagen? Genau. Ja. Lieber Olaf, wie jeder unserer Gäste, auch für dich unsere Bergisch-IO-Taste.
Wow. Tasse. Haptisch. Also
das genau.
Ist, jetzt, ist jetzt destilliert diese ganze
Erfahrung. Ich wollte gerade sagen, in diesem,
also, das jedes Mal nicht. Werde ich an euch denken.
So ist das, so ist das. Genau, bekommt jeder Gast.
Nur die Gäste.
Nur die Gäste, sonst nirgendwo kann man die bekommen. Vielen Dank, hat viel, viel Spaß gemacht. War spannend.
Toller Eindruck, wieder mal ein toller Gesprächspartner aus der Region. Zeigt, was es hier alles vor Ort gibt. Vielen Dank dafür. Danke, Martin.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlichen Dank an euch und auch nochmal herzlichen Dank, dass ihr solche Initiativen hier in der Region auch so aktiv vorantreibt, weil ich glaube, das können wir gut gebrauchen.
Herzlichen Dank.
So ist das.
Bis Strackes.
Auf Wiederhören.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo@bergisch.io. Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-App dankbar. Bis zum nächsten Mal.